es ist schon sehr klug, seine Situation da immer mal anzuschauen, was und zu gucken, was für Regeln wirken sich auf meine Heizung aus und auch mal durchzurechnen. Was kostet mich welche Heiztechnologie inklusive gegebenenfalls nötiger energetischer Optimierungsmaßnahmen, also Stichwort Gebäudehülle, Dämmung etc. Was kostet mich der jährliche Betrieb und welche Veränderungen sind in den nächsten Jahren absehbar an der Stelle? Oder was kann ich auch jetzt schon absehen?
Energieimpulse, der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt. Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. Mainova stellt die Fragen, Frankfurter Experten geben die Antworten.
Gute und willkommen zu unserer neuen Sonderfolge unseres Podcasts Energieimpulse Frankfurt. Ihr habt es vielleicht gemerkt, lange Zeit war es etwas ruhig um uns. Deswegen kommen wir aber jetzt mit umso mehr Kraft wieder zurück. Denn es gibt ein aktuelles Thema, das auch uns und aber auch euch da draußen betrifft, nämlich das Gebäudemodernisierungsgesetz. Dieses Gebäudemodernisierungsgesetz geht jetzt gerade durch die Medien und wir haben uns gedacht, wir nutzen diese Chance mal, um das vielleicht ein bisschen einzuordnen. Wir, das sind heute mein lieber Kollege Sven Klingelhöfer und das bin ich, euer Moderator Thilo Meyer. Sven, erstmal schön, dass du da bist.
Ja, schön wieder hier zu sein. Hallo.
Schön wieder hier zu sein, ist genau das Stichwort. Sven, du warst vor einem Jahr grob schon mal hier bei uns im Podcast. Die Folge könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören. Da geht's um den Koalitionsvertrag. Warum ist das in der Stelle wichtig? Weil in der Folge erfahren wir mehr über dich und was du so treibst und was deine Abteilung so macht. Ich mach's an der Stelle mal kurz, damit wir möglichst schnell zu unserem eigentlichen Thema kommen. Du bist bei uns Abteilungsleiter Public Affairs. Dein Team, das kann man so sagen, arbeitet eigentlich an politischen Entscheidungsvorlagen rund um von der Stadt bis hoch zur Europäischen Union mit allem, was da dazwischen ist. Ist das so einigermaßen korrekt zusammengefasst?
Genau, ich fasse immer so zusammen, von Bockenheim bis Brüssel machen wir Energiepolitik.
Eins vorweg nochmal, wir haben eben vom Gebäudemodernisierungsgesetz gesprochen. Ich glaube, wir können uns einigen, dass wir, weil es einfach einfacher ist, das Wort Heizungsgesetz, so geht es durch die Medien, dass wir uns darauf, auf dieses Wording schon mal einigen. Ist okay für dich?
Genau, wir müssen nur von zwei unterschiedlichen Ständen wissen. Also es gibt ein aktuelles Gesetz und es gibt einen Weg hin zu einem neuen Gesetz.
Da kommen wir jetzt auch genau hin. Sven, es gibt ein sogenanntes Eckpunktepapier. Bevor wir jetzt genau sagen, was da drin steht, wäre es mir mal wichtig, dass du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz erklärst, was ist eigentlich ein Eckpunktepapier?
Ja, das klingt erstmal ganz interessant und man weiß nicht so wirklich, was es mit Politik zu tun hat. Aber ein Eckpunktepapier ist eigentlich eine frühe Vorstufe, oftmals von einem Gesetz. Da beschreibt man noch nicht den Gesetzestext oder irgendwelche Paragraphen, sondern man legt die grundsätzliche Richtung fest, also konkret die politische Zielsetzung, die man zu einem bestimmten Thema hat. Man kann sich das so vorstellen wie einen Architektenentwurf, der vor dem eigentlichen Bauplan entsteht. Also erstmal stimmen sich alle darüber ab, was da überhaupt hingestellt werden soll. Und dann geht es an die Detailarbeit und geht genauer in die Themen rein. Und so ist es auch hier. Wir sind auf einer sehr abstrakten Ebene. Erstmal die politische Zielsetzung wird jetzt festgelegt.
Und am Ende steht ein Gesetz, aber was muss noch geschehen, dass mit aus einem Eckpunktepapier ein Gesetz wird?
Jedes Gesetz beginnt eigentlich mit dem Referentenentwurf. Das ist quasi in den Ministerien, ein in der Regel zwischen den Häusern oder den Ministerien abgestimmtes, ja, eine Vorstufe eines Gesetzes, der dann ins Kabinett geht und dort beschlossen wird. Das Kabinett beschließt dann diesen Text und reicht ihn an den Bundestag weiter. Dort wird dann in der ersten, zweiten und dritten Lesung mit einer Ausschussberatung versehen, manchmal auch mit Anhörung dann das letztendliche Gesetz beschlossen. Hier in dem konkreten Fall sieht es so aus, dass wir noch vor Ostern diesen Referentenentwurf erwarten. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen sitze ich auf glühenden Kohlen, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass es jetzt bald soweit sein wird, diese Woche, vielleicht auch nächste Woche, dass wir diesen Referentenentwurf bekommen. Vor Ostern soll dann das Kabinett noch beschließen darüber und dann soll schon die parlamentarische Beratung im Bundestag beginnen. Geplant ist, so haben sich CDU, CSU und SPD, die Bundestagsfraktionen, die die Regierung bilden oder Regierung tragen, committed, soll bis zum 1.7. in Kraft treten. Das ist schon machbar, aber ambitioniert auf jeden Fall.
Ja, Sven, vielen Dank für deine Einordnung an der Stelle. Ich glaube, das war schon mal wichtig. Ich nehme schon mal einen Punkt vorweg. Es kann sich also auf diesem Weg noch was ändern. Aber bevor wir uns überlegen oder vielleicht sogar spekulieren, weil noch wissen wir es ja nicht, was sich da vielleicht ändert, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wie ihr da draußen vielleicht noch wisst, in der vergangenen Koalition gab es ja den sogenannten, die Bild hat es getitelt, Habecks Heizungshammer, also das Gebäudeenergiegesetz, das zu extrem viel Missverständnissen geführt hat. Mich würde jetzt mal interessieren, in dem neuen Eckpunktepapier, was ist anders als im GEG?
Ich will vielleicht das mal so einordnen. Bisher gilt, wenn eine kommunale Wärmeplanung vorliegt, und das ist in Frankfurt Mitte des Jahres auch der Fall, die Stadtverordnetenversammlung wird sich damit jetzt demnächst beschäftigen, dann muss die Heizung, die ich neu einbauen möchte, 65% erneuerbare Energien nutzen. Das ist Status quo, so ist es aktuell. Das kann man erfüllen durch eine Wärmepumpe oder auch durch den Anschluss an die Fernwärme. Damit hat man dieses 65%-Kriterium sofort erfüllt. Bei Gas- und Ölheizung ist das etwas schwieriger, weshalb manche von einem faktischen Verbot vom Einbau dieser Heizformen sprechen. Zwei Ausnahmen gibt es aber, vielleicht noch zur Einsortierung. Also man merkt schon, das ist kein einfaches Gesetz, über das wir heute hier sprechen, aber die zwei Ausnahmen will ich nicht vorenthalten an der Stelle. Erstens kann man eine Gasheizung einbauen, die H2-ready ist, also die für Wasserstoff leicht umzurüsten ist. Die kann man einbauen, ohne sofort das 65%-Quorum oder die 65% erneuerbare Energien nutzen zu müssen. Das gilt aber nur, wenn vor Ort ein detaillierter Wasserstofffahrplan existiert, mit klaren Zwischenschritten bis zum Jahr 2044. Ganz ehrlich, solche Pläne liegen kaum irgendwo vor. Hier in Frankfurt gibt es den jedenfalls nicht. Und deshalb ist so ein bisschen die Einschätzung, die ich hier habe, das wird eher eine Nische sein oder war bisher vielleicht eher eine Nische. Das kommt in der Praxis eigentlich so gut wie gar nicht vor. Die zweite Ausnahme, auf die ich kurz eingehen möchte, ist, wenn die kommunale Wärmeplanung, bleiben wir bei Frankfurt, wenn Mitte des Jahres beschlossen wird, wo Fernwärme ausgebaut bzw. wo Fernwärmeanschlüsse in den nächsten Jahren verlegt werden, dann entfällt ebenfalls diese Pflicht, eine 65% EE-Heizung einzubauen. Der geplante Anschluss an das Fernwärmenetz ersetzt diese Vorgabe. Das heißt, ich muss mich an der Stelle erstmal nicht darum kümmern, dass ich 65% EE-Anteil in meiner Heizung integriere, weil ich eben den absehbaren Fernwärmeanschluss habe. Das gilt auch dann, und das ist halt das Interessante, wenn das Netz noch gar nicht bei mir ist. Also wenn es einfach heißt, in 5 Jahren kann ich einen Fernwärmeanschluss bekommen, dann habe ich die nächsten 5 Jahre Ruhe an dieser Stelle. Jetzt kommen wir aber wieder zum GMG, also zu diesem Gebäudemodernisierungsgesetz, zu dem die Eckpunkte vorliegen, zurück. Da ist es so, dass diese 65%-Regelung komplett abgeschafft wird. Das heißt also, diese Verpflichtung, die Heizform mit 65% erneuerbaren Energien zu betreiben, die entfällt vollständig. Und damit kann ich im Prinzip jede Heizung einbauen, die ich möchte. Und auch das Vorliegen einer kommunalen Wärmeplanung verpflichtet mich an dieser Stelle zu nicht irgendwelchen neuen Sachen wie eben im GEG. Neu ist auch, zumindest laut Eckpunktepapier, dass alte Heizung, jeder weiß das, der mal sich mit dem Thema beschäftigt hat, 30 Jahre alte Heizungen müssen stillgelegt werden und ersetzt werden. Hier ist es so, dass dieses Kriterium auch entfallen wird. Das heißt, meine Heizung kann wirklich so lange laufen, bis sie einfach nicht mehr laufen soll, bis ich sie selber stilllege oder sie ersetze an der Stelle. Also insgesamt gibt es einen klaren Unterschied zum aktuellen GEG. Wenn ich jetzt nochmal den Vergleich aufmache zwischen dem GEG und dem GMG, dann werde ich jetzt in Zukunft im GMG weniger Pflichten haben. Ich werde mehr Möglichkeiten für meine Heizung haben und weniger Ausschlüsse oder weniger Kriterien, die ich zu beachten habe. Es wird also insgesamt etwas flexibler und einfacher, würde ich sagen. Aber da muss man auch genauer hinschauen. Das müssen wir dann auch nochmal diskutieren.
Genauer hinschauen werden wir sicherlich gleich. Kurz noch ein kleiner Block in eigener Sache. Es sind jetzt schon viele Begriffe gefallen, wie kommunale Wärmeplanung, Fernwärme, Wärmepumpen. Für all diese Themen haben wir extra Folgen in unserem Podcast aufgezeichnet. Die sind auch noch verfügbar. Wir packen euch die entsprechenden Folgen einfach in unsere Shownotes. Da können wir das an der Stelle, brauchen wir das auch nicht mehr vertiefen. Da sind auch kundige Energiefachleute, nicht, dass wir nicht kundig sind, aber wir sind keine Ingenieure, wir sind keine Techniker. Wenn man uns fragen würde, wie müssen wir die Heizung einbauen, wird es bei uns wahrscheinlich nicht so ganz gut laufen, aber da haben wir mit Leuten gesprochen, die das tagtäglich tun. Das sei an der Stelle nur wärmstens empfohlen. Ich möchte mich aber doch nochmal eine Sache aufnehmen, die ich so in der Medienlandschaft wahrgenommen habe. So die ersten Kommentare zum Heizungsgesetz waren, jetzt ist wieder alles erlaubt. Stimmt das?
Naja, also alles ist nicht erlaubt, aber ich sag mal, wenn man jetzt sich diese Eckpunkte anschaut und guckt, was da auf einen zukommt, dann hat man erstmal keinen Handlungsdruck. Also die Heizung kann erstmal so verbleiben, wie sie ist. Aber es empfiehlt sich, das Thema genauer anzuschauen. Ich will das mal so erklären. Die Fragen, die man sich stellen muss, sind, wie intensiv kann ich mich erstmal mit diesem Heizungsthema in den nächsten Jahren auseinandersetzen oder wie intensiv möchte ich mich da mit diesem Thema auch beschäftigen, weil es ist schon sehr klug, seine Situation da immer mal anzuschauen, was und zu gucken, was für Regeln wirken sich auf meine Heizung aus und auch mal durchzurechnen. Was kostet mich welche Heiztechnologie inklusive gegebenenfalls nötiger energetischer Optimierungsmaßnahmen, also Stichwort Gebäudehülle, Dämmung etc. Was kostet mich der jährliche Betrieb und welche Veränderungen sind in den nächsten Jahren absehbar an der Stelle? Oder was kann ich auch jetzt schon absehen? Da kann der Energieberater und der Schornsteinfeger, also die Fachleute, würde ich jetzt den Kreis der Fachleute würde ich ein bisschen erweitern, die können da auf jeden Fall gut beraten und auch unterstützen.
In der Diskussion um das Heizungsgesetz taucht ein neuer Begriff auf, den hat man ja noch nie hier in der Reihe, das ist die sogenannte Biotreppe. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern gerade mal kurz erklären, was es mit dieser Biotreppe auf sich hat?
Ja, also das ist solche Begriffe oder auch solche Bilder, die da genutzt werden, das sind in der Regel politische Instrumente, die man auch in der Kommunikation nutzt, um eben komplexe Verfahren auch ein bisschen zu erläutern. Hier ist es so, man möchte mit der Biotreppe den klimaneutralen Anteil an Erdgas und Heizöl steigern und das in mehreren Stufen. Laut Eckpunktepapier ist vorgesehen, dass ab 2029 für alle neu eingebauten Gas- und Ölheizungen mindestens 10% klimaneutraler Brennstoff zu nutzen sind, also Biomethananteile oder Bioölanteile. Diese Treppe hat aber mehrere Stufen. Das war jetzt Stufe 1 sozusagen. Diese Treppe hat mehrere Stufen. Bis 2040 geht die Treppe sozusagen nach oben. Wir wissen aber momentan gar nicht, welche klimaneutralen Anteile bei den anderen Stufen verbleiben werden oder welche da vorgesehen ist. Das ist einfach noch nicht bekannt. Das wird aber im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens konkretisiert. Von daher müssen wir noch ein bisschen Geduld haben.
Details werden sich noch regeln. Wir haben eben schon die Wärmeempfehlung an Hausbesitzer gegeben. Lasst das Thema Energie nicht ganz außen vor, wendet euch an die Fachleute. Aber es gibt ja auch unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jede Menge Mieter. Hat das neue Heizungsgesetz auch Auswirkungen auf Mieter?
Ja, also mit Sicherheit, weil der Eigentümer oder Vermieter entscheidet ja auch darüber, welche Heizform in der Regel dann auch in das Gebäude kommt, Sonderfälle jetzt mal abgesehen. Aber es gibt in dem Eckpunktepapier auch einen klaren Hinweis darauf, dass Mieter vor überhöhten Nebenkosten geschützt werden sollen, wenn Vermieter eine, ich zitiere mal, unwirtschaftliche Heizung einbauen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist darunter konkret zu verstehen? Also was sind überhöhte Nebenkosten und was ist eine unwirtschaftliche Heizung? Da ist das Eckpunktepapier leider nicht sehr konkret, sodass wir da auch das Gesetzgebungsverfahren abwarten müssen. Also da wird sich noch einiges tun, da müssen wir Geduld haben.
Es wird sich also doch noch das eine oder andere ändern. Das haben wir jetzt auf jeden Fall als erstes Fazit schon mitgenommen. Jetzt gibt's aber auch, wie das immer so ist, wenn Gesetze oder wenn Eckpunktepapiere veröffentlicht werden, ja auch Kritik. An der Stelle ist es uns beiden, glaube ich, ganz wichtig. Wir als Mainova sind politisch neutral. Das heißt, wir werden jetzt nicht für oder gegen eine bestimmte Parteilinie sprechen. Aber ich denke, unsere Aufgabe ist es auch, gewisse Dinge, die man so hört, auf einer neutralen Ebene einzuordnen. Die große Kritik, die man bis jetzt am Heizungsgesetz oder am neuen Eckpunktepapier für ein kommendes Heizungsgesetz hört, ist, ja, damit verfehlt Deutschland seine Klimaziele. Stimmt das?
Mainova ist parteipolitisch neutral, aber wir sind durchaus politisch. Die Sorge, dass Deutschland mit dem neuen Gebäudemodernisierungsgesetz seine Klimaziele verfehlt, die höre ich eigentlich seit Veröffentlichung der Eckpunkte immer mal wieder. Ob das tatsächlich so wäre und diese Sorge berechtigt ist, das lässt sich aber anhand des Eckpunktepapiers nicht verlässlich und seriös beurteilen. Da müssen wir auch gucken, was steht später im Gesetz und entsprechend das bewerten. Klar ist aber, ein Gesetz, das nicht mit den bestehenden Klimaschutzzielen, das gibt ja Gesetze, die diese Klimaschutzziele auch definieren, also ein Gesetz, das nicht mit den bestehenden Klimaschutzzielen vereinbar ist, das hätte vor Gericht auch keinen Bestand. Und genau aus diesem Grund heraus wird die Bundesregierung einen möglichen Gesetzesentwurf genau auf diese Frage hin schon abprüfen, bevor sie das Gesetz in eine weitere Abstimmung geben wird. Außerdem gibt es noch einen Passus im Eckpunktepapier, der eine Evaluation vorsieht. 2030 will man nochmal politisch drauf gucken und schauen, hat man die Klimaziele mit den Maßnahmen, die im Gebäudemodernisierungsgesetz später stehen werden, hat man die auch erreicht oder muss man nachsteuern? Also es gibt sozusagen nochmal einen Stopppunkt, an dem man schaut, hat es seine Wirkung auch erreicht oder muss man nachsteuern? Wenn man das jetzt mal so zusammenzieht, würde ich sagen, es wäre jetzt eher ungeschickt und auch ungewöhnlich, wenn die Bundesregierung jetzt ein Gesetz reingeben würde in dem Wissen, dass es gegen die Klimaziele verstößt.
Mhm. Gut, das haben wir verstanden. Danke für die erste Einordnung. Die zweite Einordnung geht wieder Richtung der Biotreppe. Du hast ja eben schon ausgeführt, dass da gewisse Beimengungen sind, ohne es jetzt technisch zu machen. Viele Kritiker behaupten, dass diese Beimengungen dann das Erdgas oder das Erdöl teurer machen würden. Ist diese Sorge berechtigt? Ist die Biotreppe eigentlich eine versteckte Kostenfalle?
Also eine versteckte Kostenfalle sehe ich da nicht, weil die Kostensteigerungen sind zu erwarten und man muss sich darauf einstellen. Also es ist nicht so, dass das jetzt nicht deutlich wird oder versteckt, aktiv versteckt wird. Warum ist das so? Die Kosten für fossile Brennstoffe, die steigen aufgrund des CO2-Preises. Das kennen wir zum Beispiel auch von der Tankstelle. Das ist nichts Neues. Das wird sich auch durch europäische Regelungen und den CO2-Zertifikatehandel fortsetzen. Das hat mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz oder mit dem Gebäudeenergiegesetz erstmal direkt nichts zu tun. Die Preise für das Recht, CO2 auszustoßen, die werden einfach in den nächsten Jahren tendenziell steigen. Und das betrifft den Gebäudesektor wie auch den Mobilitätssektor zum Beispiel, also Auto oder auch die Gasheizung. Das ist aber nichts Neues und ist auch genau der Stand, den wir auch ohne das neue Gesetz haben würden. Die Beimischung oder bilanzielle Erfüllung, ich will vielleicht beides nochmal so ein bisschen nennen, weil man kann es entweder wirklich physisch beimischen oder man kann es sozusagen als Zertifikat virtuell bilanziell erfüllen. Abzuwarten bleibt, wie schnell sich dieser abzeichnende Bedarf an Biomethan oder Bioöl auch tatsächlich erfüllen kann. Zur Einordnung, beim Erdgas werden rund 1,5% des Erdgasverbrauchs durch Biomethan abgebildet. Das ist Status quo, das haben wir heute schon. Das ist also erstmal nichts Neues. Aber diese Biotreppe wird den Anteil in Stufen bis 2040 erhöhen. Wir haben gerade darüber gesprochen. Und hier ist die Herausforderung, eben ausreichend Biomethan in den nächsten Jahren im Markt verfügbar zu haben. Weil hier gelten Marktprinzipien und das heißt, wenn die Nachfrage schneller steigt als das Angebot, dann geht der Preis natürlich nach oben.
Danke erstmal für deine Einordnung. Ich denke, da haben wir schon einiges abgeräumt. Nur nochmal ein kurzes Stichwort, auch mit der Bitte um eine kurze Antwort, nur dass wir auch das nochmal richtig haben. Hat das Heizungsgesetz jetzt Auswirkungen auf die kommunale Wärmeplanung oder eher gar nicht?
Nun, mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz, wie gesagt, anhand der Eckpunkte wird für Hauseigentümer die kommunale Wärmeplanung eigentlich weniger relevant, da sie keine Pflichten mehr auslösen wird. So interpretieren wir dieses Eckpunktepapier aktuell. Sie bleibt aber eine Orientierungshilfe. Das sollte man nicht unter den Teppich kehren für die Hausbesitzer, weil eben in dieser kommunalen Wärmeplanung auch erkenntlich sein wird, welche Heiztechnologie in den nächsten Jahren im Quartier ausgebaut werden soll.
Gut, danke, das war einfach und verständlich. Kommen wir mal zu uns als Mainova. Wir haben natürlich ein hohes Interesse daran, unsere Kunden nicht nur kurz- und mittelfristig, sondern auch langfristig zuverlässig zu versorgen. Was hat das Ganze jetzt eigentlich für Auswirkungen auf uns? Kannst du das vielleicht mal schildern?
Ja, vielleicht kurz gesagt, wir investieren heute in die Infrastruktur, die Frankfurt morgen braucht und das tun wir auf einem sehr hohen Niveau. Das machen wir durch den Ausbau der Fernwärme, auch des Stromnetzes. Wir nutzen Abwärme aus Rechenzentren, aus Abwasser. Wir bauen eines der modernsten Strom- und Wärmeerzeuger mit dem Heizkraftwerk West, welches übrigens dieses Jahr fertiggestellt wird. Man kann sich das so vorstellen. Wir ziehen quasi ein neues Energiefundament unter die Stadt. Über 1300 Kilometer neue Leitung. Das ist die Strecke von Frankfurt nach Barcelona. Ich habe es nachgemessen. Solche Projekte sieht und spürt man natürlich in der Stadt. Deshalb ist eine gute Abstimmung mit Politik und Verwaltung entscheidend. Und genau daran arbeiten wir sehr konsequent. Langfristig geht es bei uns natürlich darum, ein integriertes Energiesystem für die Zukunft zu ermöglichen. Stichwörter wie digitale Vernetzung, Sektorkopplung, Flexibilitäten und Planungssicherheit sind da ganz wichtig für uns als Energieversorger. Weil wir entwickeln damit eine Energiewelt, die 2045 klimaneutral und ausfallsicher ist und damit auch alle Kundinnen und Kunden mit der Technologie versorgen kann, die für sie auch die richtige ist an der Stelle. Das ist ein Weg dahin. Wir haben jetzt 2026, da sind noch ein paar Jahre zu gehen. Viele sprechen ja immer von der Transformation. Ich bin davon überzeugt, dass unser Haus die Kundinnen und Kunden natürlich mitnehmen wird auf diesem Weg und nicht alleine lassen wird. Weil es wird auch mit dem neuen Gebäudemodernisierungsgesetz einfach einen hohen Informationsbedarf geben. Der nimmt ja nicht ab. Zwar wird einiges leichter, aber trotzdem bleibt es ein Gesetz und das Thema ist natürlich insgesamt komplex. Deswegen beraten wir, du hast ein paar Beispiele vorhin schon genannt. Wir bieten eine Lösung an für Quartiere. Wir haben Nahwärmeversorgung, Fernwärmeversorgung. Wir haben Beratung für die Wärmepumpe. Also jeder kann bei uns eigentlich über die perfekte Lösung sich informieren.
Das Stichwort 2 nehme ich gleich nochmal auf. Also das ist absolut richtig. Wir werden unsere Kundinnen und Kunden weiterhin mitnehmen. Der Podcast ist ja jetzt ein erster Schritt, wo wir genau darüber sprechen, damit wir eben eine Einordnung geben. Sven, ich weiß, du bist Politologe und es gibt eine Frage, die für Politologen immer schwierig ist. Das hat so ein bisschen was Mystisches. Der Blick in die Glaskugel. Was wird eigentlich im Gesetz stehen? Ich weiß, das macht ihr nicht gerne. Ich will dich jetzt aber trotzdem nochmal zum Schluss unseres Podcasts dazu bringen. Wenn du jetzt in eine Glaskugel schaust, was von dem Eckpunktepapier, was wir bisher kennen oder von den Inhalten des Eckpunktepapiers, wird sich denn am Ende des Tages im Gesetz finden? Auf was ist aus deiner Erfahrung gespeist, deine Einschätzung?
Ja, also die Glaskugel, die begleitet mich ja wirklich in jeder Folge jetzt inzwischen. Vielleicht stellen wir nächstes Mal hier eine auf. Letztes Mal in dem Podcast, in der Folge, habe ich übrigens den nicht ernst gemeinten Vorschlag gemacht, das Gesetz umzubenennen. Also von daher, die Glaskugel von der letzten Folge hat gut funktioniert. Genau diesen Move machen sie jetzt gerade. Aber jetzt zur Ernsthaftigkeit zurück. Also es ist sehr knifflig, weil wir haben ein Eckpunktepapier und das gibt halt wirklich nur die Eckpunkte her. Ich habe es ungefähr 18 Mal gesagt. Jetzt zu überlegen, was davon wirklich reinkommt. Ich glaube, der Anteil an Erneuerbaren von 65%, diese 65% EE-Quote für die Heizung, da ist es so, dass diese 65%-Regelung komplett abgeschafft wird. Die Fallhöhe, auf die sich die Koalitionsfraktionen begeben haben, indem sie gesagt haben, das ist für uns ganz, ganz wichtig, allen voran CDU und CSU, die das auch mit markigen Claims in der politischen Kommunikation begleitet haben. Die können natürlich jetzt nicht sagen, dann lassen wir es doch raus. Das wird nicht passieren. Von daher werden wir das auf jeden Fall vorfinden, ist meine These. Spannender ist das, was nicht so im Eckpunktepapier drin steht, eben die Biotreppe. Wie sehen die anderen Stufen aus? Ich glaube, die Stufen wird es geben, aber da wird wahrscheinlich im Hintergrund gerade sehr gut gerechnet und überlegt, wie können diese Stufen tatsächlich aussehen, sodass jetzt das Thema der Bezahlbarkeit auch erhalten bleibt und auch realistisch umgesetzt werden kann. Die Evaluation, von der ich sprach im Eckpunktepapier, die 2030 erfolgt, die sehe ich gesetzt, ebenso wie die Umsetzung der EPBD, der Europäischen Gebäudeenergierichtlinie, die auch enthalten ist. Ganz einfach aus dem Grund, sonst gäbe es Ärger mit der EU-Kommission. Das kann man mal machen, aber sollte man nicht auf Dauer betreiben an der Stelle. Von daher, glaube ich, werden sie das so lassen. Sicher ins Gesetz kommt das Thema BEW. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Da geht es um, verkürzt gesagt, die Förderkulisse für die Fernwärme. Das ist ein Thema, was auch schon lange da ist. Das werden wir auch im Gesetz finden. Ja, und das Thema Mieterschutz und kurz ins Detail gehend, die Wärmelieferverordnung, das Stichwort Warmmietenneutralität, AVB, Fernwärme V. Das sind so die Spezialthemen, die eigentlich hinter Mieterschutz unter anderem stecken. Die sind schon echt lange in Diskussion. Da gibt es ganz spannende Ideen, wie man das auch konkret lösen kann, auch unter dem Gesichtspunkt oder gerade unter dem Gesichtspunkt des Mieterschutzes. Wir haben dazu übrigens mal ein Positionspapier gemacht, kann man bei Mainova auf der Politikseite sich mal anschauen. Beim Rest muss man schauen, was in der knappen Zeit bis Juli lösbar ist oder aus Zeitgründen zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht nochmal nachgezogen werden muss.
Hm. Lieber Sven, danke nochmal für deine Einschätzung. Das mit der Glaskugel nehme ich auf. Vielleicht finden wir die irgendwo noch im Keller. Auf jeden Fall bleiben wir für euch am Ball. Wenn ihr euch für die Modernisierung eures Heizungskellers interessiert, wie gesagt, wir haben ein paar Folgen dafür für euch vorbereitet. Damit ihr aber auch in Zukunft nichts mehr verpasst, mein Angebot an euch, abonniert hier unseren Podcast, dann verpasst ihr auf keinen Fall mehr irgendwas. Das war's aber jetzt an dieser Stelle mit dem Heizungsgesetz. Wir sind durch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und ich sage an der Stelle tschüss und bis zu unserem nächsten Energieimpuls.
Ciao, ciao.
Energieimpulse. Powered by Menova.